Assekurata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte.
Schön, dass Sie dabei sind beim Assekurata Podcast. Heute geht es um das Thema Cyberversicherung und nicht nur heute, sondern wir wollen das in zwei Podcasts miteinander besprechen, behandeln. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen heute. Einmal Johanna Langrecht. Johanna Langrecht ist Head of IT Forensik bei der Intersoft Consulting Service AG in Hamburg. Langer Firmenname. Was macht die Intersoft Consulting Service AG? Sie ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit und vor allen Dingen auch IT-Forensik. Etwas, was man gar nicht haben will, aber zunehmend, ich sag mal, wichtig wird. Das Unternehmen unterstützt seit sehr vielen Jahren erfolgreich kleinere Unternehmen, Mittelständler, aber auch große internationale Konzerne bei praxisorientierten Handlungsempfehlungen rund um das Thema IT-Sicherheit. Und was macht Johanna Langrecht dort? Ja, sie ist Head of IT-Forensik, hat sich aber in ihrem ersten Leben mit was ganz anderem beschäftigt. Sie ist ausgebildete Master of Arts und zwar in deutschsprachiger Literatur. Da muss sie uns gleich mal erzählen, wie sie auf die IT gekommen ist. Auf jeden Fall ist es eine Leidenschaft von ihr und der ist sie dann auch nachgegangen und hat sich dann zur IT-Forensikerin weiter und ausgebildet und hat auch einen Masterstudiengang in den Bereichen Engineering, Cybersecurity, Industrial and Automotive gemacht an der Hochschule in Deggendorf. Herzlich willkommen, Johanna Langrecht.
Moin zusammen.
Und der zweite, den kennen Sie schon aus Podcast bei uns, das ist der Arndt von Eicken. Arndt von Eicken ist seit 2019 bei Assekurata. Er ist in seinem ersten Leben Sozialversicherungsfachangestellter gewesen, hat dann die Seiten gewechselt, BWL studiert und die richtige Versicherungswirtschaft kennengelernt und dort in verschiedenen Stufen bis ins Leiter aktuelles Produktmanagement aufgestiegen und dann 2019 zu uns gekommen. Dankenswerterweise und kümmert sich heute als Managing Analyst rund um das Thema Produktbewertung bei Assekurata. Herzlich willkommen, Arndt von Eicken.
Ja, danke schön für die Einladung.
Heute wollen wir uns zunächst erstmal so ein bisschen im groben Rahmen um Cybersecurity unterhalten und dort zwei Perspektiven nehmen. Einmal, ich sag mal, was ist überhaupt versichert und wie spielen dort auch IT-Dienstleister gerade im Leistungsfall eine Rolle. Und im zweiten Podcast gehen wir so ein bisschen mal in die Tiefe und da wollen wir uns nochmal gucken, auch einzelne Cyber-Security-Vorfälle uns vielleicht mal anschauen, aber auch, was bedeutet Cyberschutz jetzt im Rahmen von Homeoffice, aber auch, ich sag mal, im privaten Umfeld und dann noch so ein paar Spezialthemen wie Betriebsunterbrechung uns anschauen. Also viele Themen, das merken Sie schon. Und zum Einstieg vielleicht mal, Frau Langrecht, was sind eigentlich so die gravierendsten Cybervorfälle, mit denen Sie in der Praxis zu tun haben?
Ja, ich würde tatsächlich da so ein bisschen unterscheiden zwischen den gravierendsten und den häufigsten Angriffen. Also ich würde tatsächlich sagen, dass so Einfallstor numero uno in den letzten Jahren immer noch alles rund um das Thema Phishing ist. Also sei es irgendeine E-Mail, die ich bekomme, wo ich aufgefordert werde, auf einen Link zu klicken oder generell irgendeine Art, wir nennen es häufig so ein bisschen Drive-by-Infektionen, wo ich auf irgendeiner schadhaften Webseite dazu benötigt werde, auf einen Link zu klicken. Und dann ist es tatsächlich alles rund um das Thema Identitätsdiebstahl, Social Engineering als Einfallstor. Sprich, ich werde dazu gebracht, in irgendeiner Form meine persönlichen Zugangsdaten, egal ob privat oder im Unternehmerkontext, einzugeben. Und im Prinzip öffne ich dann schon Tür und Tor für mögliche Angreifer. Und dann so ein bisschen die Überleitung zu den gravierendsten Angriffen ist eigentlich alles, was danach folgt. Das heißt, wenn ich als Angreifer erstmal Zugriff erlangen konnte, dann ist halt auch der Weg, bis ich zünde eine potenzielle Schadsoftware oder wir haben auch sowas wie Erpressung, dann gar nicht mehr so weit entfernt. Und dann ist natürlich auch der Schaden umso größer.
Ja, bevor wir uns um das Thema kümmern, was ich denn dann überhaupt mache oder was Sie dann machen für Kunden, interessiert mich natürlich auch, inwieweit ist das alles abgedeckt? Also blicken wir ein bisschen nochmal in die AVBs von Cyberversicherungen, Arndt von Eicken. Wie ist denn der Versicherungsschutz, damit wir auch das richtig einordnen, zu sagen halt, wenn dann der Leistungsfall eintritt und ich dann Abwehr brauche, was beinhaltet Cyberversicherungsschutz heute?
Ja, grundsätzlich ist eine Cyberversicherung noch ein recht junges Produkt. Das heißt also, auch hier finden sich noch die Unternehmen vielfach wieder. Das heißt, sie machen ein bisschen Trial and Error und orientieren sich im Wesentlichen noch an den Musterbedingungen des GDV. Jetzt muss ich dazu sagen, die GDV-Musterbedingungen als Leitbild sind aus dem Jahr 2017. Und in der IT, Frau Langrecht, Sie geben es mir mit Sicherheit Bescheid, dass ich da richtig liege, ist ein Jahr schon eigentlich ein Jahrhundert. Und da hat sich ja so eine Menge getan. Und was will denn eine Cyberversicherung überhaupt abdecken? Naja, im Wesentlichen sprechen wir hier von einer Kombination von einer Sachversicherung mit Betriebsunterbrechung und Haftpflichtversicherung. Das heißt, hier werden mehrere Elemente im Rahmen der Vermögensschäden und der Sachschäden abgedeckt. Naja, was heißt das letzten Endes? Ich habe Eigenschäden. Ich muss meinen Schutz von Identität und Reputation absichern. Ich muss meine Konten, meine Zahlungsmittelkonten als Unternehmen absichern, gegebenenfalls auch Kreditkarten. Ein weiterer Gefährdungsbereich ist eben meine Daten und meine Sachen letzten Endes, die ich in meinem Unternehmen habe, mit denen ich arbeite. Und natürlich beim harten Angriff ist es letzten Endes die Betriebsunterbrechung, vor der ich mich natürlich vor den finanziellen Folgen ebenfalls schützen muss. Aber das ist noch nicht alles. Dazu kommt ja noch das Thema Haftpflicht. Das heißt, ich muss einem Dritten gegenüber ja gegebenenfalls auch noch haften und eine Leistung erbringen. Das heißt also Drittschädenversicherung gegen Schadensersatzansprüche oder gegebenenfalls natürlich auch Abwehr von unberechtigten Ansprüchen sicherstellen. Und da sind wir natürlich momentan noch so ein bisschen diametral unterwegs. Es gibt Bedingungstexte am Markt, die decken das in Gänze ab, vollumfänglich und darüber hinaus noch weitere. Und es gibt Versicherungsbedingungen, die sind nur, ich sag mal, das Minimum dessen, was ich gerade genannt habe. Und da sprechen wir gerade von den GDV-Musterbedingungen.
Ja, wenn Sie jetzt als IT-Forensikerin, Frau Langrecht, da drauf schauen und sagen halt so, wir erleben den Versicherungsschutz und das, was wir dann tun, sehen Sie Lücken aus Ihrer Tätigkeit heraus? Sie kommen ja im Grunde genommen erst immer dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder ich sag mal im übertragenen Sinne, wenn das Hochwasser 2 Meter steht, ja, und wenn im Grunde genommen ein Krisenfall da ist.
Ja, also definitiv. Gerade so ein bisschen bei dem Stichwort Betriebsunterbrechung, was Sie eben schon gesagt haben. Wir sehen natürlich immer so den gesamten Prozess und auch so ein bisschen die gesamte Prozesskette und auch so den zeitlichen Faktor, wie lange es dauert, bis das Ganze in Gang gesetzt wird. Sprich von dem Moment, wo ich einen Vorfall entdecke, bis zu der Entscheidung, dass weitere Parteien darüber in Kenntnis gesetzt werden, bis dann schlussendlich Leute wie wir als IT-ForensikerInnen überhaupt handeln können. Das heißt, wenn jetzt garantiert werden muss, dass nach 6 Stunden der Service stehen soll, muss natürlich auch irgendwo gewährleistet sein, dass ich die Nummer der IT-Forensik-Dienstleister in meiner Schreibtischschublade parat habe, dass ich den Namen meiner Dienstleister habe. Das heißt, es muss halt auch irgendwo dann mal durchgespielt werden. Das heißt, wann wird der Krisenmanager informiert, wann die Versicherung, wann die Kunden. Teilweise ist es tatsächlich aus unserer Erfahrung so, dass Tage bis Wochen vergehen, bis wir als IT-Forensik-Dienstleister informiert werden. Und dann, wenn es laut AVB ist, innerhalb von 6 Stunden aktiv werden, ist das auf jeden Fall eine sportliche Angelegenheit.
Ja. Anne von Eicken, das ist tatsächlich ein Thema. Ich weiß das aus unseren Gesprächen heraus, wenn wir uns über Tarifanalyse in der Cyberversicherung unterhalten, dann ist das nicht immer so klar, wer ist da eigentlich alles eingebunden. Also da fehlt es ein bisschen. Oder wie ist Ihre Wahrnehmung? Hat sich da schon was getan? Verändert sich der Markt im Hinblick auf das Thema Dienstleistung im Cyberversicherungsschutz?
Absolut. Also nein, es hat sich bisher nichts getan. Es ist immer noch das Thema Transparenz, was Sie gerade angesprochen haben, was ein großes Manko momentan bei den Cyberversicherungen ist. Gerade was die Nennung von IT-Dienstleistern in den Versicherungstarifen angeht, findet man momentan gar nichts bis einen vielleicht, der seinen IT-Dienstleister nennt. Aber man muss ein bisschen dazu sagen, das Thema Transparenz ist auch vielleicht dem geschuldet, weil jedes Unternehmen ja seinen eigenen Formulierungsstil hat. Und jeder Versicherer meint zu verstehen, was er schreibt, ist auch im Sinne des Kunden. Das aber, wo so das Sende-Empfänger-Verhältnis ein bisschen schräg ist, dass er gegebenenfalls genau anders dargelegt werden kann, das wird dabei nicht berücksichtigt. Also es ist ein bisschen schwierig für den Kunden, die Definitionen, die der Versicherer meint, auch zu verstehen. Das heißt, es fehlt hinsichtlich der Verständlichkeit einerseits, hinsichtlich der Definition, andererseits aber auch an Beispielen, dass der Kunde auch weiß, was tatsächlich mit der Deckung gemeint ist. Und da helfen Glossare, da helfen Fallbeispiele, gegebenenfalls auch Erklärvideos, was das alles bedeutet. Und das Thema IT-Dienstleister ist ein ganz, ganz wunder Punkt, weil hier ist der transparente Umgang überhaupt nicht gegeben. Ich mag es vielleicht verstehen, dass man aus Sorge, dass der Versicherer oder der IT-Dienstleister vom anderen Unternehmen abgeworben wird, wenn der genannt wird, oder dass man sich auch lange binden muss, wenn das in den Versicherungsbedingungen verbrieft wird. Aber letzten Endes ist es so, der Kunde hat ja ein Recht darauf zu wissen, auch im Vorfeld schon zu wissen, wer denn in sein Haus kommt. Und wenn das Unternehmen einen Zwischenfall hat und unter Umständen vielleicht den Dienstleister, den der Versicherer dann auch ins Haus schickt, schon bekannt ist und bereits Erfahrung negativer Art gemacht hat oder Bedenken, gerade dem Experten dann entsprechenden Zusagen zu seinen sensiblen Systemen zu gewähren, dann würde ich mir da doch schon mehr Transparenz wünschen.
Mhm. Den Punkt sollten wir ein bisschen aufgreifen, Frau Langrecht, also gerade auch aus Ihrer Perspektive. Ich habe jetzt schon mal mitgenommen und das ist allen Teilen bekannt. Ich glaube, die Versicherer selber wären nicht aktiv in dem Moment, wenn es um Cybersecurity-Vorfallbearbeitung geht. Sie arbeiten dann mit einem Netzwerk oder mit einzelnen IT-Dienstleistern, die aber häufig gar nicht so bekannt sind. Also Ihr Haus jetzt, die Intersoft Consulting, ist ein solches Unternehmen, die dann ja auch aktiv wird. Und mich würde interessieren, wie ist so ein Dienstleisternetz? Ist das groß, ist das klein? Haben Sie jeder Ihr eigenes Netz oder gibt es dort, ich sag mal, etablierte Größen, die man dann, ich sag mal, wie die Feuerwehr ruft? Wie muss man sich das vorstellen? Weil ich glaube, das ist für viele, glaube ich, auch Hörer, nicht so transparent, dass man sich jetzt vorstellt, da kommt jetzt im Grunde genommen halt die IT-Forensik mit 100 Mann oder mit zwei oder mit ganzem Netzwerk von Spezialisten. Wie darf man sich das vorstellen?
Also ich würde da tatsächlich eine Unterscheidung treffen zwischen dem Netzwerk von IT-Dienstleistern und dem potenziellen Netzwerk von IT-Forensik-Dienstleistern. IT-Dienstleister sind ja in der Regel eher dafür zuständig, seien es jetzt Systemhäuser oder Vergleichbares, zum Beispiel Hardware bereitzustellen. Das heißt, ich habe halt als Dienstleister Systeme, die ich für meinen Kunden hoste. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, zum Beispiel auch ein Server raucht ab, dann habe ich halt den engen Draht zu meinem IT-Dienstleister, der das für mich im Prinzip fixen soll. Das hat recht wenig mit der akuten Vorfallsbearbeitung von Cyberangriffen zu tun. Das ist tatsächlich dann mehr in dem Bereich der IT-Forensik. IT-Dienstleister unter sich, da kann ich verhältnismäßig wenig zu sagen, sind vermutlich irgendwo vernetzt. Man kennt sich auf jeden Fall, aber ich denke, dass da die Wettbewerber untereinander nicht zwingend zusammenarbeiten. Es ist aber tatsächlich recht häufig so, dass IT-Dienstleister uns anrufen. Das heißt, sie sagen, okay, bei uns ist so ein bisschen gerade die Grenze, ressourcentechnisch, aber vielleicht auch vom Know-how. Das geht jetzt wirklich mehr in den Bereich Incident Response, also die konkrete Reaktion auf einen Cyberangriff. Da brauchen wir fachliche Expertise und dann werden wir tatsächlich auch von IT-Dienstleistern und nicht von Kunden direkt angerufen. Auf jeden Fall, es ist da in der Regel so bei IT-Dienstleistern, dass halt weitere Dienstleister im Hintergrund noch beauftragt werden. Wenn die gut aufgestellt sind, haben sie vorher schon einen Kooperationsvertrag mit IT-Forensikern geschlossen. Das passiert, würde ich aber sagen, verhältnismäßig wenig. Als IT-Forensik-Dienstleister ist es in der Regel so, dass man schon ein gewisses Kooperationsnetzwerk hat. Gerade so für die Punkte Wiederanlauf und Wiederaufbau von Systemen oder auch Krisenkommunikation, juristische Beratung und so weiter, dass man da eigentlich immer Kooperation an der Hand haben sollte, damit man halt auch in der Lage ist, wenn man es nicht selbst stellen kann, so einen Cyberangriff vollumfänglich abzudecken und da auch vollumfänglich beraten zu können. Weil je nach Größe, IT-Dienstleister sind in der Regel größer als IT-Forensiker, als IT-Forensik-Dienstleister. Das heißt, man kann vielleicht 2, 3, 4 Vorfälle parallel bearbeiten als IT-Forensik-Dienstleister und dann ist auch Schluss. Wenn man dann aber entsprechend noch mehr Leute hat, die sich bei einem melden und die Hilfe benötigen, ist es sehr sinnvoll, wenn man ein entsprechendes Kooperationsnetzwerk hat. Und das ist teilweise auch so, dass das dann andere IT-Forensik-Dienstleister sind, je nachdem natürlich, wie gut man miteinander kann.
Vielleicht aus Ihrer Erfahrung heraus, diese einzelnen Vorfälle, von denen Sie sprachen, sind die individuell sehr unterschiedlich oder haben Sie es häufig mit ähnlichen Fällen zu tun? Also inwieweit, wie groß ist das Überraschungsmoment, was Sie so erleben in Ihrer Praxis?
Also ich würde tatsächlich sagen, noch so vor 2, 3, 4 Jahren hatte man da eine sehr große Redundanz in den Fällen. Also es war immer relativ ähnlich. Beispiel Phishing-Mail, irgendwer hat draufgeklickt. Infektion eines einzelnen Gerätes hat sich intern ausgebreitet. Dann nahm das ganze Elend seinen Lauf, überall Schadsoftware. Und dann ging es halt darum zu gucken, wie kam es rein, wie hätte man es verhindern können, wer ist Patient Null. Dann wurde das in der Regel auch aufgeklärt und dann ging es weiter. Mittlerweile sind die Angriffe wahnsinnig komplex. Die technische Entwicklung ist logischerweise auf beiden Seiten gegeben. Die Angreifer entwickeln sich da genauso schnell, wenn nicht teilweise schneller noch auch als wir. Gerade halt auch durch den Faktor, dass sich gewisse Angreifergruppen global natürlich auch zusammenschließen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie kleine Startups, die aus dem Boden gestampft werden, die dann von größeren Firmen oder Unternehmen, die sich auf dem Markt schon etabliert haben, aufgekauft werden. Und dann hat man plötzlich eine 40-köpfige Hackergruppe, die natürlich auch in der Lage ist, große globale Angriffe zu fahren. Und die sind in der Regel sehr komplex, viel schwieriger nachzuvollziehen, die einzelnen Schritte, die dort im Prozess durchgeführt werden und dann natürlich auch die viel mehr Zeit und Ressourcen und Expertise auch an der Aufklärung bedürfen. Von daher, es gibt immer so eine Art ähnlichen Ablauf von Einfallstor bis Infektion, Verbreitung und dann meistens Erpressung. Aber die ganzen kleinen Steps dazwischen und die eingesetzten Tools und Taktiken sind einfach deutlich komplexer geworden.
Bringt mich auch die Frage, wie ich hier so als Externer ein Stück weit die Qualität, also Ihre Qualität am Ende des Tages, einschätzen kann, wenn mir denn geholfen wird und wenn mir denn ja auch vielleicht der Versicherer vorbeischickt. Im Notfall, da habe ich ja dann noch ein hohes Vertrauen. Ich habe auch Geld dafür bezahlt in meiner Cyberpolice. Aber wo kann ich denn festmachen, ein Stück weit auch als Kunde, wie gut Sie sind, ja?
Also in den Bedingungen können Sie das nicht sehen. Also da kann ich Sie schon mal direkt, den Zahlen kann ich Ihnen ziehen, weil der Qualitätsanspruch der Dienstleister, den findet man nicht verbrieft in den Versicherungsbedingungen. Weder noch ein Zertifikat, noch ob der Dienstleister beim BSI als zertifizierter IT-Sicherheitsdienstleister gemeldet ist.
Ja. Vermutlich werden die Kunden auch nicht fragen in dem Moment, wo so ein Fall ist. Ja, dann sind die froh, dass jemand da ist. Aber gleichwohl, die Frage ist ja berechtigt zu sagen halt, wenn ich auch als Versicherer einen Dienstleister auswähle und mit dem zusammenarbeite, muss es ja Qualitätsmaßstäbe geben, oder?
Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, die gibt es. Man muss sie natürlich auch entsprechend nur irgendwo kennen und auch überprüfen. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, bei IT-Dienstleistern oder IT-Forensik-Dienstleistern nach Zertifizierung zu schauen. Zum Beispiel nach ISO 27001, Informationssicherheitsmanagementsystem, was aufgebaut wurde und fortgeführt wird. Sprich, ich habe irgendwo sichergestellt, dass ich einen gesicherten Umgang mit Informationen betreibe, seien es meine eigenen oder auch die meiner Kunden. Das kann ich natürlich für meinen eigenen Qualitätsanspruch überprüfen, indem ich Dienstleisterkontrollen durchführe, Dienstleister-Audits durchführen lasse, um halt irgendwo sicherzustellen, dass das auch stimmt, was dort in diesem Zertifikat festgehalten ist. Dann, Sie haben es eben schon einmal angerissen, gibt es auch so ein bisschen speziellere Zertifikate, wie zum Beispiel vom BSI gibt es eins als Advanced Persistent Threat Dienstleister, APT, wo man so ein bisschen halt auch darlegt, wir sind in der Lage, komplexe und lang andauernde Vorfälle zu bewältigen und dabei zu unterstützen, aus der Krise wieder rauszukommen. Sowas gibt es natürlich auch. Aber das ist natürlich schön, dass es entsprechende Zertifikate gibt. Aber irgendwo muss ich natürlich als Kunde auch ein gutes Gefühl haben. Also ich würde halt neben Zertifizierung auch immer Dinge heranziehen wie Referenzen und halt auch ein hohes Maß an Transparenz. Ich bin der Meinung, es gibt verhältnismäßig viele schwarze Schafe, die auf den Security-Zug aufspringen. Und ich würde da vor allen Dingen auch auf Projekterfahrungen setzen. Das heißt, einfach mal konkret nachfragen, wenn ich ein gewisses Portfolio an Dienstleistern ausgewählt habe, wo ich sage, okay, das entspricht meinen Erwartungen. Was sind da konkrete Projekterfahrungen? Wie ist die Herangehensweise bei Sicherheitsvorfällen? Wie ist beispielsweise auch der Umgang dabei mit juristischen Entscheidungen? Hat man Inhouse-Juristen? Hat man externe parat? Wie läuft das mit Meldungen an Datenschutzbehörden? Gibt es den Kontakt zu Ermittlungsbehörden oder ist das komplett außen vor? Verhandlungen mit Tätergruppen, Beratung zum Wiederaufbau. Es gibt halt sehr, sehr viele Kriterien. Ich würde mir als Unternehmen immer selbst die Frage stellen, wobei brauche ich konkret Unterstützung, wenn bei mir nichts mehr geht? Also wirklich Horrorszenario. Alles ist voll verschlüsselt, überall ist Schadsoftware, es geht nichts mehr. Was kann ich selbst stemmen und wo brauche ich konkrete Unterstützung? Und dann würde ich nach Dienstleistern gucken, die das auf dem Papier können und dann konkret mal wirklich tief nachfragen nach Projekterfahrungen, nach Referenzen und vielleicht auch erste kleinere Projekte mit dem Dienstleister eingehen, um halt auch ein Gefühl für eine langfristige Zusammenarbeit zu bekommen.
Mhm. Proben Sie auch solche Fälle? Also ich sag mal, solche Cybersecurity-Vorfälle, dass sie auch mal sagen, wir üben das einfach auch mal mit unseren Kunden ein, damit man auch weiß, was dann im Krisenfall getan werden soll. Man könnte ja so etwas sich auch vorstellen als eine gewisse Notfallübung.
Genau, also wir führen tatsächlich auch mit Kunden Notfallübungen durch. Das ist auch immer so ein bisschen davon abhängig, ob wir einfach dann immer blind eine Notfallübung durchspielen sollen oder ob es schon etwas gibt wie einen Rahmenvertrag. Das heißt, wir kennen die Infrastruktur des Kunden. Wir wissen halt, was sind die Top 3 Szenarien, die ein hohes Maß an Wahrscheinlichkeit bei gleichzeitig hohem Schaden haben. Und die spielen wir dann konkret mit dem Kunden durch. Das ist insofern eigentlich ganz gut, weil der Kunde hat seine festen Rollen. Wir haben die festen Rollen. Und wenn man das halt einmal durchgespielt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im Ernstfall klappt, halt einfach viel, viel höher.
Da könnten Versicherer vielleicht auch dran denken. Also ich sag mal, Prävention ist sicherlich auch etwas, was man im Rahmen vielleicht von Cyber Security viel stärker noch betreiben könnte. Können wir gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, um dann auch was zu machen. Ich würde vielleicht erstmal noch fragen, Sie haben ja gesagt, ich habe mitgenommen, Schnelligkeit und direkte Handlung ist wichtig. Ja, und nicht, dass man erstmal 3 Wochen da wartet. Da stellt sich aber auch die Frage, wie verfügbar sind Sie denn auch? Oder gibt es da auch Unterschiede? Denn offensichtlich bedarf es ja einer schnellen Hilfe im Notfall. Ist diese Verfügbarkeit denn auch gegeben?
Das ist, würde ich sagen, auch mal ein bisschen davon abhängig. Da spreche ich jetzt vermutlich auch für mehrere IT-Forensik-Dienstleister, nicht nur für uns, ob es schon gewisse Rahmenverträge gibt mit vereinbarten SLAs. Also wirklich ein Service-Level-Agreement, wo ich sage, ich bin für euch 24/7 erreichbar, ruft uns an und ich garantiere euch einen Remote- oder Vor-Ort-Einsatz nach x Stunden oder Tagen. Wenn jemand tatsächlich ganz spontan anruft, ist es bei IT-Forensik-Dienstleistern, weil wir in der Regel halt auch nicht 100 Mann und Frau stark sind, davon abhängig, wie die Ressourcen sind. Und wenn es einen Tag vor Weihnachten ist, ist es eher dünn. Wenn es im Sommerloch ist, kann das in der Regel auch gewährleistet werden. Also hohe Verfügbarkeit auf jeden Fall sichergestellt durch Rahmenverträge mit SLAs. Das heißt, es lohnt sich immer, sich vorher einmal Gedanken darüber zu machen, einen regelmäßigen Kontakt zu den Dienstleistern zu pflegen, Kenntnis zu haben als IT-Forensik-Dienstleister über das Unternehmen und die Infrastruktur, um halt einfach deutlich schneller agieren zu können.
Ja. Aber im Rahmen von Versicherungsverträgen wird das wahrscheinlich schon so sein, dass Sie dann ja auch, ich sag mal, mit den Versicherungsunternehmen entsprechende Service-Level-Agreements haben, dass Sie dann ja auch als Dienstleister zur Verfügung stehen. Und das ist auch flächendeckend möglich, dann, ich sag mal, es ist egal, ob ich jetzt in Niederbayern oder in Moin Moin, also in Hamburg irgendwo oder in MacPom irgendwo meinen Exzident habe.
Ja, grundsätzlich ist das ziemlich irrelevant. Bei uns ist es jetzt so ausgestattet, dass wir zum Beispiel 2 Labore hier am Hauptstandort in Hamburg haben, wo wir alles machen rund um die Bearbeitung von gerichtsverwertbaren Fällen. Also da, wo ich tatsächlich Zeit habe und ein vernünftiges Gutachten erstellen kann, vernünftig forensisch sichern und so weiter. Wenn es aber richtig brennt, dann setzen wir uns entweder ins Auto, in die Bahn oder wir fliegen. Oder wir benutzen halt auch unser mobiles Labor, was wir haben, wo letztendlich alles ist, was wir hier in unseren Laboren haben, nochmal redundant auf 4 Räder gebracht als LKW. Von daher macht das insofern keinen Unterschied. Man muss natürlich dann aber die Fahrzeit einkalkulieren. Also ich kann nicht garantieren, dass ich jetzt von Hamburg nach München in 30 Minuten komme, im Ernstfall. Das natürlich nicht und das muss man dann natürlich auch fair und transparent kommunizieren.
Wo sehen Sie grundsätzlich Schwachstellen in den Prozessen im Schadenfall? Wir haben ja schon so ein bisschen das Thema Zeit angesprochen, aber da gibt es wahrscheinlich noch eine Reihe anderer Punkte, wo Sie sagen, halt, da sollte man auch besonders drauf achten, vielleicht auch als betroffenes Unternehmen.
Ja, es ist tatsächlich eigentlich immer das Gleiche. Vor allem sehe ich Schwachstellen in der Kommunikation und in den Meldeketten. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wer uns auch anruft. Manchmal ist es die Geschäftsleitung selbst, manchmal ist es dann der IT-Leiter, manchmal ist es die Datenschutzbeauftragte. Das ist natürlich dann immer super individuell. Und dann hat irgendwer gesagt, ja, greif mal zum Hörer und telefoniere dich mal ein bisschen die BSI-Liste durch und guck, ob du irgendwen an den Hörer kriegst. Und dann sind aber Freigabeprozesse im Einkauf zur Abwicklung der Beauftragung, wenn nicht über einen Rahmenvertrag abgedeckt, noch überhaupt nicht konkretisiert. Das heißt, niemand weiß, wer überhaupt unterschreiben darf. Und wir rühren natürlich auch keine Daten an, wenn wir keine Beauftragung haben. Das heißt, es hapert vor allen Dingen an Kommunikation beim Treffen von Entscheidungen, aber halt auch an so Kleinigkeiten, Nummern von Dienstleistern überhaupt parat zu haben. Selbst wenn ich keinen Rahmenvertrag habe, sollte ich vielleicht eine Liste von 10 potenziellen Namen haben, die ich in einem Notfall mal durchtelefoniere. Und dann das, was wir vorhin schon angesprochen haben, auf jeden Fall zu spät externe Hilfe hinzuziehen. geht ja gar nicht darum, dass ich direkt sage, okay, kommen Sie hierher, aber dass ich schon mal mit jemandem am Telefon darüber gesprochen habe, die Situation geschildert habe, dass ich es als Incident klassifiziert habe, dass ich halt irgendwo ja festgelegte Prozesse habe, wie lange kann ich überhaupt ausfallen, was habe ich für tolerierbare Ausfallzeiten, kann ich meine kritischen Geschäftsprozesse so aufrechterhalten. Also da hapert es tatsächlich dann an einigen Stellen.
Und wenn ich jetzt an eine Cyberversicherung denke, wie funktioniert das denn da eigentlich mit der Schadenmeldung? Muss ich dann den Versicherer erstmal informieren und der schaltet dann den Dienstleister ein oder darf ich direkt loslegen und mir einen suchen? Also wie ist das denn da organisiert oder kriege ich den Schadendienstleister dann, also den IT-Forensiker automatisch von Versicherer zugewiesen? Herr von Eicken, wissen Sie das, wie das AVB-mäßig geregelt ist?
Ja, das ist sowohl als auch. Genau dieses Wirrwarr, was Sie gerade beschrieben haben, wechselt hier tatsächlich in den Versicherungsbedingungen. Das heißt, der Versicherte hat die Möglichkeit, entweder sich selber einen Dienstleister auszusuchen, wenn es gerade brennt, oder er kann aber auch verpflichtet worden sein, sich nur über den Versicherer zu melden und dann einen zugewiesen zu bekommen. Also auch hier steckt der Teufel nicht nur im Detail, sondern der fängt schon im Groben an zu bröseln. Das heißt, ich muss die Versicherungsbedingungen genau kennen, um zu wissen, was ist denn abgedeckt und auf welchen Kosten bleibe ich hinterher vielleicht selber sitzen.
Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, weil wir hatten schon exakt diese Herausforderung, dass wir angerufen wurden, eigentlich in voller Panik mit den Worten, ja, wir brauchen dringend Hilfe. Und dann stand es im Prinzip schon kurz vor der Beauftragung und dann kam irgendwer aus dem Unternehmen um die Ecke und sagte, na, wir haben ja aber auch eigentlich eine Cyberversicherung. Und dann hatten wir so ein bisschen den Salat, weil dann kannte niemand die Bedingungen, niemand wusste, durfte man uns kontaktieren, musste das über die Versicherung laufen, was tun wir jetzt? Und am Ende ging es dann trotzdem und dann ging es halt darum, gut, werden unsere Kosten trotzdem gedeckt oder muss das Unternehmen das dann tragen?
Aha. Also das ist ganz, ganz spannend, weil man ja dann am Ende denkt, ja, die Versicherung regelt es dann schon, aber in dem Moment ist es immer noch nicht so richtig klar. Was mich jetzt nochmal auf das Thema Prävention bringt, also man muss auch eine gewisse Prävention mit der Versicherung irgendwie betreiben, dass man nämlich genau weiß halt, wie funktioniert im Grunde genommen halt der Bearbeitungsprozess. Vielleicht aber auch so ganz generell, was nehmen Sie mit aus Ihren ja, Erfahrungen und auch diesen ja, Notfällen, die Sie jetzt betreut haben, für das Thema Prävention? Also wo hapert es am meisten? Also was kann man lernen aus, ich sag mal, Cybersecurity-Vorfällen?
Was mittlerweile so ein bisschen unser Credo bei dem Ganzen ist, ist tatsächlich, dass man als Unternehmen davon ausgehen sollte, dass man angegriffen wird, dass man halt nur das Wann und Wie nicht kennt. Und dass man sich wirklich ganz konkret mit dem Szenario auseinandersetzt, dass man überlegt, okay, was sind meine kritischen Geschäftsprozesse, wo sind die Kronjuwelen in meinem Unternehmen, wo tut es denn richtig weh, wenn wir getroffen werden und auf welchen Wegen ist das überhaupt technisch gesehen möglich. Und dass ich mich dann mit diesen X-Szenarien, in der Regel sind das auch nicht mehr als 5 bis 10, auseinandersetze und die für mich einmal prozessual, organisatorisch und technisch durchspiele mit allen Abteilungen, die dazugehören. Weil wir haben ganz häufig immer noch Kunden, die sich ein bisschen davor versperren und dieses ja, Denken haben, wir werden sowieso nie von einem Angriff getroffen, das ist hier nicht lukrativ. Das passiert nicht. Aber dafür ist es mittlerweile einfach alles zu global gestreut. Es gibt so viele Kampagnen, die haben gar kein festes Ziel. Da werden dann einfach in die Welt hinaus Phishing-Mails geschickt und da, wo man einen Treffer hat, guckt man dann, ob man angreift. Das kann dann halt auch einfach kleinere Unternehmen, Mittelständler und alle anderen treffen.
Ja, das bringt mich zu meiner letzten Frage für diesen Podcast heute. Das ist ja auch so, ich sag mal, dadurch, dass man ja so ein wenig Abstand davon nimmt, dass man ja so Betroffener ist, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass das ein oder andere auch gar nicht so richtig zur Anzeige kommt oder vielleicht auch nicht immer behördlich bekannt gemacht wird. Wie funktioniert so, ich sag mal, im Cybernotfall die Zusammenarbeit mit den Behörden? Also wie wichtig ist es auch, Behörden einzubinden aus Ihrer Erfahrung heraus und machen Sie das dann automatisch mit? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir logischerweise keine Anzeige erstatten. Wir aber schon die Empfehlung aussprechen, das zu tun. Klar ist es irgendwo eine Anzeige gegen unbekannt, weil man in der Regel es nicht auf eine einzelne Person zurückführen kann. Aber wir haben eigentlich da eher positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Behörden machen können. Also tatsächlich, sei es jetzt LKA, BKA oder auch ein bisschen höher Richtung Europol und so weiter, die haben natürlich auch ein eigenes Netzwerk. Und die kennen internationale Tätergruppen noch auf einer ganz anderen Art und Weise als wir. Und da kommt es wie immer auf die Transparenz drauf an. Das heißt, wir nehmen von uns aus keinen Kontakt zu Behörden auf. Das muss alles immer über unseren Auftraggeber abgewickelt werden. Das heißt, wir sind bereit, alle Informationen zu teilen, sowas wie IT-forensische Berichte, IP-Adressen, die wir im Laufe einer Ermittlung finden und Ähnliches, sofern wir das Go dafür bekommen. Und da zeigt die Erfahrung schon, je transparenter da die Zusammenarbeit abläuft, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich mal eine Gruppe zerschlagen zu können.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, eins ist klar und sollte auch den Zuhörern heute klar geworden sein: Versicherungsschutz ist nur ein Element beim Thema IT-Sicherheit. Und da gibt es eine ganze Menge anderer Kriterien und man sollte nicht warten, vielleicht bis es soweit ist, dass man Sie, Frau Langrecht, halt dann bei sich in der Firma halt begrüßen darf, sondern Sie vielleicht bald vorher schon einlädt. Also insoweit erstmal vielen Dank für heute. Wir wollen ja nochmal uns mit dem Thema Cybersecurity und Cyberkriminalität beziehungsweise Cyberversicherungsschutz beschäftigen. Und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, liebe Zuhörer. Und ich bedanke mich bei Frau Langrecht und bei Herrn Arndt van Eijken.
Dankeschön. Tschüss zusammen.
Dankeschön. Tschüss.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie auch unter assekurata.de. Hören Sie in 2 Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Rainer Wild.